Ich möchte dieses Thema mit einem Wort des Apostels Paulus einleiten, damit wir nicht der Meinung seien, dass die apostolische Botschaft, auch die Botschaft, die ein Paulus verkündigt hat, in irgendeinem Gegensatz stünde zu den vier Evangelien, wie man das hier und dort behauptet. Und zwar finden wir dieses wichtige Wort in Epheser 4, Vers 20 bis 24. Dort heißt es: Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt. Wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, dass es Wahrheit oder Realität oder Wirklichkeit in dem Jesus ist. Wenn man dieses schwierige Wort zum ersten Mal hört, meint man fast, Paulus rede von zwei verschiedenen Personen, von dem Christus und von dem Jesus. Er hat dabei zwei Dinge im Auge. Mit der Bezeichnung Christus beschreibt er den erhobenen und erhöhten Herrn, der nach seiner Himmelfahrt seine Botschaft mitteilt als Offenbarung durch seine Apostel. Und das ist nun eine Herrlichkeitsbotschaft, eine weiterführende Botschaft, eine Botschaft, die Jesus in seinen Erdentagen einmal das Himmlische genannt hat. Der Geist wird euch in das Ganze der Wahrheit führen. Diese Verkündigung des erhöhten Herrn, des Christus durch seine Apostel, steht aber nicht in einem Gegensatz zu der Verkündigung, die Jesus in den Tagen seines Fleisches selbst auf Erden abgelegt hat. Sondern sie muss in Übereinstimmung stehen mit den Grundzügen des Evangeliums in Jesus. Dies ist der Prüfstein, an dem alles zu prüfen ist. Auch das, was die Apostel Jesu Christi an Offenbarung weitergegeben haben. Und nur so können wir dieses schwierige Wort verstehen. Einmal spricht der Apostel von seiner Botschaft, die er weitergibt im Auftrag des erhöhten Christus und macht zum Prüfstein dafür den Jesus in den Tagen seines Fleisches. Ich möchte das Wort noch einmal lesen. Ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, wenn ihr anders ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, dass es Wahrheit oder dass es Wirklichkeit in dem Jesus ist. So heißt das Wort eigentlich nach dem Grundtext. Nun möchte ich einführen in unser Thema, in die Botschaft, die die sogenannten vier Evangelien ablegen von Jesus in den Tagen seines Fleisches. Dankeschön. Nebenbei gesagt, wir haben uns immer angewöhnt, von vier Evangelien zu reden. Eigentlich stimmt dieses ja nicht ganz. Es ist ein Evangelium, eine frohe Botschaft, einmal ausgerichtet von Matthäus, einmal ausgerichtet von Markus, dasselbe Evangelium, dieselbe frohe Botschaft, ausgerichtet von Lukas, und wiederum das eine Evangelium, die eine frohe Botschaft Jesu Christi, ausgerichtet von Johannes. Matthäus bringt seine Botschaft von dem Christus, von dem Jesus, in seinen 28 Kapiteln unter einem ganz besonderen Blickpunkt. Er spricht von Jesus, dem Messias Israels, dem erwarteten König des Reiches Gottes. Matthäus heißt Gottesgeschenk. Wir denken hier an das Gottesgeschenk für das Volk Israel, den erwarteten königlichen Messias, in der vollen Salbung des Heiligen Geistes als der Prophet, der König und der Priester. Wir denken hier auch unter dem Namen Matthäus, Gottesgeschenk, an das, was einmal der Apostel Paulus im Hinblick auf das Kommen Jesu gesagt hat, in dem Wort: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, für sein unaussprechliches Geschenk. Und damit meint er Jesus, den Messias, den Christus, den Gottgesalbten. Also das Zeugnis des Matthäus hat im Auge den Messias als den König Israels, den König seines kommenden Reiches. Ich werde das dann gleich noch begründen. Malchus, zu Deutsch der Furchtsame oder der Zarte, er ist ja einmal im Blick auf Jerusalem aus einer Teamgemeinschaft mit den Aposteln Barnabas und Paulus gewichen und ängstlich zurückgekehrt nach Jerusalem, weshalb Paulus ihn fernerhin auf seine Missionsreisen nicht mehr mitzunehmen gewillt war. Dieser Malchus wird ja dann später der Sekretär des Apostels Petrus und offensichtlich im Auftrag des Petrus oder sogar nach seinem Diktat hat er dann das kleinste der Evangelien verfasst, das sogenannte Markus-Evangelium, wo er Jesus abbildet von einer anderen Seite seines Wesens her, nämlich als den Gottesknecht, als den Sklaven Jehovas, von dem auch das Alte Testament so vieles sagt, etwa in den großen Kapiteln des Propheten Jesajas. Jesus als der Gottesknecht, als der Sklave Gottes, als der, der selbst ein zarter und williger Sohn seinem Vater war, wie es einmal die Sprüche sagen, ein furchtsamer Knecht gegenüber den Befehlen Gottes des Vaters. So dann folgt das Evangelium des Paulus-Mitarbeiters Lukas, eines Mannes, der wahrscheinlich Aaron gehießen hat, und der dann dem Brauche seiner Zeit folgend, so wie es die Diaspora-Juden oft machten, seinen Namen in eine griechische Form brachte. Denn beide Namen bedeuten dasselbe, sowohl Aaron als Lukas, nämlich der Lichtbringende. Wir denken hier an das kostbare Wort Philipper 2, dass auch wir scheinen sollen als Himmelslichter in vollem Glanze, in einem dunklen Kosmos und inmitten einer vertretenen und verworrenen Generation, um darzustellen das Wort des Lebens. Und das hat dieser Dr. Lukas, er war ja ein Arzt, in einer einmaligen Weise als der Lichtbringende getan, als der Träger des Lichtes, der Offenbarung Gottes, indem er das Wort des Lebens darstellte. Er stellt Jesus dar als den letzten Adam, den Urheber einer neuen Menschheit, als den Menschensohn und Weltheiland. Sein Evangelium ist weltgerichtet, ist gerichtet auf die Völkerwelt. Hier ist Jesus auch schon der Heiland der Nationen, der Arzt für die Völker. Vielleicht darf ich hier erinnern an Jesajas 49, wo hinsichtlich der Mission des Messias gesagt wird: Du bist zu gering, die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich, Gott, habe dich auch zum Lichte der Nationen eingesetzt. Und in dieser Weise wird auch deutlich, was Lukas, der geliebte Arzt, als der Mitarbeiter und Weggenosse des Paulus gelernt hat, von dem Weg des Evangeliums in die Nationenwelt hinein. Das letzte Evangelium, das vierte, das Evangelium des Johannan, des Johannes, schildert uns den ewigen Logos, das ewige Wort des Vaters, den Gottessohn, in einer einmaligen, unüberbietbaren Weise die Herrlichkeit dessen, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat und der in unsere dunkle Welt hereingekommen ist. Dieses Johannesevangelium hat deshalb auch einen etwas anderen Charakter als die drei anderen Evangelien. Man hat hier immer wieder Widersprüche herauszuhören versucht. Aber das ist ebenso wenig ein Widerspruch, wie wenn man meinetwegen einen Berg von vier verschiedenen Seiten her fotografiert. Ich bin immer wieder gerne im Urlaub auf Bergwanderungen und ich erinnere mich an zwei schöne Ferien im Grödner Tal in Tirol mit diesem fantastischen Berg der Südtiroler, dem Langkofel. Und ich habe diesen wunderbaren Berg immer wieder fotografiert, von den verschiedensten Höhen, Seiten aus und bei verschiedenstem Wetter. Und er bietet dann jedes Mal eine andere Gestalt dar. Und so müssen wir uns das vorstellen bei diesen vier Fotografien Jesu in den vier Evangelien. Jesus in einer anderen Wesensgestalt, ohne dass seine Herrlichkeit dabei erschöpft würde. Nur so können wir das merkwürdige Wort in Johannes 21 verstehen, Vers 24, wo es einmal heißt, wenn alles aufgeschrieben würde von dem vorweltlichen Christus und von dem Jesus, und wenn es in der Reihe aufgeschrieben würde, in einer geordneten Weise, dann könnte die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Also auch die Offenbarung der Bibel, also auch die vier Evangelien sind Momentaufnahmen Jesu Christi und seiner Herrlichkeit und erschöpfen die Wesensherrlichkeit des Sohnes Gottes nicht. Nun möchte ich zu diesen Wesenszügen der vier Evangelien einmal vier alttestamentliche Stellen lesen. Matthäus, der den Messias König schildert, wird in Jeremias 23, Vers 5 vorausgeschaut, beziehungsweise der Messias König selbst. Und zwar sind diese vier Worte allesamt Worte von dem Zemach, von dem Spross, der aus dem abgehauenen Baume Isai hervorsprost und neues Leben hervorbringt. Dieser Spross ist der Christus, ist der Messias. Jeremias 23, Vers 5. Der Spross, der Zemach als der König. Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, spricht Jehova, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde. Und er wird als König regieren und einsichtsvoll handeln, und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Wir sehen diesen Messias-König abgebildet im Evangelium des Matthäus. Die zweite Stelle, in Entsprechung zum Markus-Evangelium, dem Evangelium vom Sklaven Gottes, finden wir in Sacharja 3, Vers 8. Wiederum eine Stelle von dem Zemach, von dem Spross, dem Messias, diesmal von dem Zemach-Knecht. Höre doch, Josua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer der Vorbedeutung sind sie. Denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Er wird sein wie ein Stein mit sieben Augen. Er wird die Ungerechtigkeit Israels wegnehmen an einem Tage. Hier also der Spross aus dem Wurzelstumpfe Isais, geschaut nicht als König, sondern als Knecht, als Sklave Jahwes, als Sklave Gottes. Die dritte Stelle, und das ist auch die Abfolge, finden wir in Sacharja 6, Vers 12, in Entsprechung zu dem Lukas-Evangelium von dem Menschen- und Weltheiland, von dem letzten Adam. Der Zemach geschaut als Mann. Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross. Dieser Mann ist der letzte und wahre Adam, der die königpriesterliche Funktion Adams, die dieser verlor, in seinem Fall wieder aufnimmt und vollendet und verwirklicht. Siehe, ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Jahwes bauen. Oder den Tempel Jehovas. Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen und er wird Herrlichkeit tragen. Und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen und er wird Priester sein auf dem Throne. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. das heißt zwischen dem Königtum und dem Priestertum. In diesem Manne, in diesem Menschensohn, in diesem letzten Adam, der der Königspriester ist, wo beides in einem Menschen zusammengefasst und zusammengeschlossen ist. Und die letzte Zehmachstelle, Jesajas 4, Vers 2, in Entsprechung zu Johannes, dem Evangelisten, der Zehmach geschaut als Herr und als Gott. An jenem Tage wird der Spross Jahwes zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems hinweggefegt haben wird. Hier wird er also geschaut als der kommende Herr, so wie Thomas es einmal bekannt hat, als er den Auferstandenen sah, mein Herr und mein Gott. Das ist ja auch das Programm des Evangelisten Johannes, Jesus zu schildern als den Sohn Gottes, als Gott und Herrn. Ich hatte, als ich dieses Thema im Krankenhaus ausarbeitete, so viel Freude daran, dass ich dazu ein Gedicht geschrieben habe. Nicht veröffentlichungswürdig, aber ich möchte es euch doch einmal vorlesen. Du bist ein König ohne Gleichen, trägst Wesensbild und Herrscherzeichen als Gottes geistgesalbter Sohn. Das All im Himmel und auf Erden wird dir dereinst zu eigen werden, wird huldigen vor deinem Thron. Matthäus rühmt dein Königtum in seinem Evangelium. Du warst gering, ein Knecht der Knechte, gabst preis die ewigen Sohnesrechte, erwarbst den Acker dieser Welt. Im Knechtskleid mit der Dornenkrone ward eines Herr dir nur zum Lohne, dass du des Vaters Werk bestellt. Das Buch von Markus abgefasst beschreibt des Sklavendienstes Last. Du kamst als Menschensohn hernieder und brachtest jene Vollmacht wieder, die Adam einst im Fall verlor. Du liebtest alle Menschenkinder und suchtest die verlorenen Sünder, die Gott zum Sohnesstand erkor. So schaute Lukas Gottes Licht in eines Menschen Angesicht. Dein ist die Macht, dein ist die Ehre. Nichts ist, was nicht erschaffen wäre durch dich, des Vaters ewiges Wort. Der du das ganze All getragen, du hast dein Zelt nun aufgeschlagen, ganz herrlich, doch an dunklem Ort. Johannes hat uns offenbart den Sohn in Gottes Wesensart. Und diese Wesenszüge der Evangelien kann man nun auch nachweisen aufgrund vieler, vieler Einzelzüge der Evangelien. Ich will wenigstens einige zur Begründung nennen. Matthäus, der Messias König. Es ist ganz bezeichnend, dass der Stammbaum des Messias Jesus in dem Evangelium des Matthäus zurückgeführt wird bis auf Abraham. Und dann folgt sogleich der König David, der Stammvater des Glaubens, der Stammvater Israels und der König Israels. So kommen denn auch nach dem Zeugnis des Matthäus Magier oder Sternenforscher nach Jerusalem mit der Frage auf den Lippen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und sie suchen ihn im Königspalast des Herodes. Sie bringen typische Königsgeschenke mit, Weihgeschenke für einen König, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sinnbildlich nach den Zeichen der damaligen Zeit, das Gold des Glaubens, der Weihrauch, der Anbetung und die Myrrhe des Leidens. In diesem Evangelium ist das meiste zu finden an alttestamentlichen Zitaten von allen vier Evangelien. Es werden 19 Bücher des Alten Testamentes erwähnt, es werden 15 alttestamentliche Personen genannt, es werden 60 wörtliche Zitate aus dem Alten Testament angeführt. weil dieses Evangelium von dem König Messias spricht, so ist in ihm auch 32 Mal die Rede von dem Königreich der Himmel, in immer neuen Gleichnissen und Zusammenhängen. Matthäus hat darum auch die ausführlichste Predigt vom Reiche Gottes, die wir die Bergpredigt nennen, das Grundgesetz des Königreiches Gottes in den Kapiteln 5 bis 8. Und er hat zugleich die ausführlichste Eschatologie, das heißt die ausführlichsten Endzeitreden vom Ende des gegenwärtigen Äons. 21 Mal kommt bei ihm die Formel vor, es steht geschrieben. Denn Jesus, der Messias-König, ist für ihn, und das ist er ja auch wirklich, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie für Israel. Malchus, das Evangelium des Knechtes, hat überhaupt keine Genealogie, keinen Stammbaum. Ein Sklave, ein Knecht, hat keinen Stammbaum. Vom ersten Kapitel an werden wir schon hineingeführt in das Wirken Jesu Christi auf Erden. Markus hat fast keine Reden Jesu. Er bringt vorwiegend Taten, so wie es einem Knechte, einen handelnden und arbeitenden Sklaven gebührt. 20 Wunder werden bei ihm geschildert. 25 Mal redet er von der aktiven Hand Jesu, die anderen hilft, die andere berührt, die andere heilt, die andere erfasst bei ihrer Hand, bei ihrem Leben. Das haben die anderen Evangelisten in dieser Weise nicht. Und dann hat er ein typisches Wort für einen Sklaven. Ein Sklave kann nichts anderes tun, als dass er sagt, ja Herr, ich komme. Und das Wort, das er 40 Mal erwähnt, heißt Euteos, sofort, augenblicklich, handelt dieser Sklave Jehovas. 40 Mal erscheint es bei Markus, nur 15 Mal bei Matthäus, 8 Mal bei Lukas und bei Johannes nur 4 Mal. Das Wort des handelnden Sklaven, von dessen natürlicher Reaktion so vieles bei Markus erwähnt wird, von seinem Seufzen, von seiner Freundesliebe, von seinem Erstaunen, von seinem Unwillen und von seinem Zorn, ebenfalls von seinen Tränen. Ich möchte hier schon einmal das Wort erwähnen aus Sprüche 14,4. Das Bild des Sklaven in der Tierwelt ist ja der Stier, der pflügende Stier. Dort heißt es, viel Ertrag ist durch des Stieres Kraft. Durch den handelnden Sklaven Jehovas. Wir werden ja dann das Bild des Stieres, so wie wir es in alten Evangeliaren, in alten Evangeliumsbüchern immer wieder gemalt finden auf der Außenseite, auch als Bild für den Evangelisten Markus sehen. Dann Dr. Lukas, der Paulus-Mitarbeiter mit seinem Evangelium von dem Menschensohn. Er führt den Stammbaum Jesu nicht nur zurück bis auf David oder bis auf Abraham, sondern er führt ihn zurück bis auf Adam, den ersten Menschen, weil er von dem letzten Adam, Jesus Christus, berichten will, dem Urheber einer neuen göttlichen Menschheit, von dem Menschensohn. Das Leitwort dieses Evangeliums heißt, Kapitel 19, Vers 10, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Unter den 7 Gleichnissen, die Lukas allein als Sondergut berichtet, aus dem Munde Jesu, finden sich Gleichnisse, die schon damals hinweisen auf die Tatsache, dass Israels Rolle bald zunächst einmal ausgespielt sein wird. Und dass sich dieses Evangelium bald wenden wird zu den Sündern und zu den Völkern, zu den Nationen dieser Welt. Er erzählt das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter und stellt ihn als leuchtendes Beispiel den Juden vor Augen. Er erzählt das Gleichnis von dem unfruchtbaren Feigenbaum, um damit die kommende Verstockung Judas anzudeuten. die kommende Verstockung Israels in der gegenwärtigen Weltzeit. Er spricht dreimal Gleichnisse von dem Verlorenen, das der Menschensohn sucht, von dem verlorenen Groschen, von dem verlorenen Sohn und von dem verlorenen Schaf. Und nur er hat das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel, wobei er darlegt, dass Jesus ein Freund der Sünder und der Zöllner ist, der sich des Zachäus erbarmt und der einen Levi zu seinem Jünger macht und ihm den Namen Matthäus gibt, Gottes Geschenk. Es ist der weltweite Blick in die Völkerwelt, der Lukas nicht nur berichten lässt von den 12 Aposteln, die gesandt sind zu den verlorenen Stämmen des Hauses Israel, sondern ebenfalls von 70 Jüngern, von 70 Aposteln eines weiteren Jüngerkreises, die in der Zahl der Völkerwelt operieren. Nur Lukas berichtet von diesen 70 Jüngern. Und er ist auch der Einzige, weil er von dem Menschen und Menschensohn berichtet, der ein Kindheitsgeschehen erzählt, nämlich von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Und der die Weihnacht nicht beginnen lässt mit hochgestellten Persönlichkeiten aus dem Morgenland, sondern mit einfachen und von dem Volke Israel verachteten Hirten auf dem Hirtenfeld von Bethlehem. Der Heiland der Sünder, der Heiland der Völker, der Arzt der Nationen, der Menschensohn und letzter Adam. Und schließlich das Evangelium des Johannes, auch da einige Wesenszüge. Auch er hat einen Stammbaum, wenn wir so wollen, im ersten Kapitel. Aber dieser Stammbaum Jesu Christi wird unmittelbar in die höchste Welt geführt, indem er aufzeigt, dass dieser Logos, dieses ewige Wort des Vaters, von dem Vater in unsere dunkle Welt hereingekommen ist und sein Zelt aufgeschlagen hat in dieser unserer Welt. Das ist der Stammbaum des Johannes. Johannes zu Deutsch, Gott ist gnädig. Er allein bringt in Johannes 19 den vollen Titel über dem Kreuz. Jesus, Nazarener, König der Juden. Den Titel, der in seinen Anfangsbuchstaben den hochheiligen Namen Yahweh ergibt, weshalb die Juden gebeten haben, diesen Titel vom Kreuze zu entfernen. Nur Johannes hat jene merkwürdige Ich-Bin-Formel des Messias, die eigentlich lauten müsste, ich bin, der ich bin, ich bin der Ewige, etwa in dem Wort, ich bin, der ich bin, das Brot des Lebens, oder ich bin der Ewige, ich bin, der ich bin Yahweh, der Weg, die Wahrheit und das Leben. 26 Mal in der Zahl des Yahweh-Namens erscheint diese Ich-Bin-Formel im Munde Jesu. Und Johannes hat allein die Formel des heiligen Eidschwurs, Amen, Amen, ja, so sei es, wahrlich, wahrlich, 25 Mal aus dem Munde Jesu. Das Thomas-Bekenntnis fasst wohl am besten das Programm des Johannes zusammen, als dieser zweifelnde Mann, dieser kritische Mann, dem Auferstandenen dann doch gegenübertritt, auf die Knie niederfällt, seine Vorsätze vergisst und ausruft, mein Herr und mein Gott. Und in Johannes 1, das uns zu vieles erzählt, von dem Weg des Christus aus der allerhöchsten Herrlichkeit in unsere Dunkelheit und Sünde herein, dort steht das Wort, keiner hat Gott jemals gesehen. Aber er, der einzig geborene Gott, hat uns Kunde von dem Vater gegeben. Nach den besten Handschriften des Neuen Testamentes, und auch Nestle Aland hat das in seinem Grundtext jetzt übernommen, muss es so heißen, nicht der einzig geborene Sohn, sondern der einzig geborene Gott, der im Schoße des Vaters ist. Er hat uns Kunde gegeben von jenem Gott und Vater, den niemand gesehen hat. Das kann nur in dieser Weise im Johannesevangelium stehen. Auch die Anrede Vater. In Matthäus erscheint sie 44 Mal. Bei Markus nur 5 Mal. Bei Lukas 17 Mal. Und im Evangelium des Johannes 121 Mal. Mein Vater, bei Matthäus 14 Mal, bei Markus überhaupt nicht, bei Lukas 4 Mal und im Johannesevangelium 35 Mal. Das Johannesevangelium ist darum auch das Evangelium von den wunderbaren Reden Jesu an seine Gemeinde, an seine Jünger, an seine Apostel, sonderlich von den außerordentlich wertvollen und wesenhaften Abschiedsreden Jesu im zweiten Teil dieses Evangeliums. Dieses Evangeliums, das als letztes geschrieben worden ist. Und man nimmt heute an, dass dem Johannes bereits die anderen Evangelium vorgelegen haben und dass er ihre Lücken ergänzt hat. Denn er bringt vieles von dem, was sie außer Acht gelassen haben, was sie nicht berichtet haben. Und nun möchte ich diesen Charakter der Evangelien noch ein wenig darstellen anhand eines anderen Bildes. Wenn wir einmal ein altes Evangeliumsbuch gesehen haben, etwa aus der karolingischen Zeit oder eine Abbildung davon, dann wissen wir, dass dort die vier Evangelien Tiersymbole tragen. Nur sind sie nicht immer in der richtigen Weise zugeordnet. Und zwar das Symbol des Löwen, das Symbol des Stieres, das Bild des Menschen und das Bild des Adlers. So hat es die alte Kirche seit jeher überliefert. Diese Bilder stammen aus dem Propheten Hesekiel. Wir wollen dazu einmal aufschlagen, Hesekiel 1. Dort hat dieser Priesterprophet in der babylonischen Gefangenschaft ein außerordentliches Erlebnis gehabt. Er durfte hineinschauen in die Herrlichkeit Gottes oder in das, was die Juden die Schekina Gottes nennen, die Lichtes- und Herrlichkeitswolke Gottes, die Wohnung Gottes. Ihm war es vergönnt, dort hineinzusehen. Und er hat dann auch diese merkwürdigen Wesen gesehen, die er Cheruben nennt. Gewaltige Lichtesmächte, die offensichtlich Träger des elementaren kosmischen Geschehens sind. Quellen der Schöpfung und in irgendeiner Weise mit dem Fortbestand der Schöpfung verbunden. Hesekiel 1, dort lese ich zunächst einmal Vers 5. Ich möchte doch Vers 4 noch mitlesen. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, sich ineinander schlingend oder ineinander geballt, und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus seiner Mitte, aus dem Zentrum des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Offensichtlich Geistermächte in der unsichtbaren Welt. Die Juden nennen sie Cheruben. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Dann möchte ich in Vers 10 weiterlesen, auch Vers 6 noch. Und jedes hatte vier Angesichter und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Und nun Vers 10. Und die Gestaltung ihres Angesichtes war eines Menschen Angesicht, und rechts hatten die vier eines Löwen Angesicht, und links hatten die vier eines Stieres Angesicht, und eines Adlers Angesicht hatten die vier. Offensichtlich, weil sie Repräsentanten der lebendigen Welt sind, der Schöpfungswelt. Diese vier Angesichter der Cheruben wurden zu Bildern der vier Evangelien. Zunächst das Angesicht des Löwen. Mit der alten Kirche stimmen wir überein, wenn wir hierin das Königsevangelium des Matthäus abgebildet sehen. Der Löwe ist das Tier der königlichen Macht und das Symbol der königlichen Herrschermacht. Ich möchte dies nun auch in Beziehung setzen zu dem Lager Israels. Ich hatte vorhin gesprochen von den vier Fotografien eines Berges, etwa eines Alpenberges, von den vier Fotografien Jesu durch die vier Evangelien. Ohne dass die Herrlichkeit des Christus, des Sohnes Gottes, dadurch erschöpft würde. Und so ist auch das heilige Lager Israels, das Israel immer wieder aufbauen musste in der Wüste, um das Heiligtum herum erstellt, um die Stiftshütte herum, über der die Wolke Gottes, die Lichteswolke seiner Herrlichkeit thronte. Die Stämme Israels mussten sich ja dort in einer ganz bestimmten Weise lagern. Jeweils drei Stämme sind zu einem Stammesverband nach einer Himmelsrichtung hin orientiert. Also vier mal drei Stämme. Ich habe das versucht, hier vorn durch Farben kenntlich zu machen. Und wer Interesse daran hat, kann sich das ja nach der Stunde oder morgen früh einmal genauer anschauen. Aber damit auch die Geschwister, die weiter hinten sitzen, das ein wenig sehen, habe ich die Führerstämme, die die Paniere tragen, noch in Kreide daneben geschrieben. Wir dürfen einmal in diesem Heiligtum Israels, über dem der Glanz der Herrlichkeit Jehovas wohnte, die Herrlichkeit Jesu sehen, der ja der Felsen war, der mitfolgte im Lager Israels. Ich habe hier übrigens das Lager als ein prophetisches Grundprogramm nicht über die Stiftshütte gezeichnet, sondern über den späteren Tempel, sodass wir auch einige geografischen Positionen Jerusalems wiederfinden werden, ausgerichtet am Tempel. Der Löwe war das Panier des Stammes Juda, des Stammes Lobpreis, der im Osten des Heiligtumes lagerte, dort, wo die Sonne sich erhebt, dort, wo die Sonne aufgeht. Deshalb ist von dem Messias geredet als von dem Löwen aus Juda. Wir lesen dies ja in Offenbarung 5 oder in 1. Mose 49. Das Löwenangesicht wurde zum Panier des Hauptstammes Juda, der gemeinsam mit Sebulon und Issachar im Osten des heiligen Lagers in der Richtung der aufgehenden Sonne seine Zelte aufschlug. Wenn wir es auf Jerusalem legen, dann ist von dieser Richtung unser Herr in Jerusalem eingeritten, nämlich kommend vom östlichen Ölberge. Dann hat er den Tempel besucht und schließlich wurde er gekreuzigt ganz im Westen der Stadt in einem anderen Teil des Lagers, nämlich im Lager Ephraims, im Lager der untergehenden Sonne, im Westen der Stadt. Das zweite Evangelium, Markus, das Evangelium des Knechtes, steht unter dem Bilde des Stieres Angesichtes eines Cherubs Gottes. Dieser Stier, der die Kraft repräsentiert, die Kraft eines Sklaven, dieser Stier war das Panier des entgegengesetzten Stammes, des Stammes Ephraim, zusammen mit den Nebenstämmen Manasse und Benjamin. Ephraim wurde ja dann später als Führer des Nordreiches einer der götzendienerischsten Stämme überhaupt, der den Abfall und Götzendienst in Israel eingeführt hat. Wenn wir dies nun auf das heilige Lager über Jerusalem breiten als prophetisches Grundmodell, dann ist Jesus gestorben, nicht in jenem Teil des Lagers, der im Osten liegt, also im Stamme Judas, sondern in jenem Teil des Lagers, der im Westen der Stadt liegt, nämlich im Stamme Ephraim, im Stamme der untergehenden Sonne, im Westen der Stadt, dort, wo die Sonne der Gerechtigkeit tatsächlich untergegangen ist, in jenem Teil des Götzendienerischsten aller Stämme Israels. Nebenbei gesagt, für die, die das interessiert, die drei Stämme, die dort im Westen angesiedelt sind, Ephraim, Manasse und Benjamin, dort wo in Jerusalem der Hügel Golgatha liegt, haben zusammengerechnet den Zahlwert 888, und das ist der Zahlwert des Namens Jesus. Noch einmal das Wort aus Sprüche 14, Vers 4. Viel Ertrag ist in des Stieres Kraft. Das dürfen wir bekennen, die wir auch zu jener Frucht und zu jenem Ertrag seiner Arbeit und seiner Seele gehören, die wir gewonnen worden sind durch den Einsatz seiner Kraft. Dann das Antlitz des Menschen, ebenfalls ein Antlitz der Cherubim. Dieses Menschenantlitz gehört zu dem Evangelium des Lukas als Bildsymbol. Wir finden es im südlichen Lagerteil Israels, in jenem Stamme Ruben repräsentiert. Ruben bedeutet zu Deutsch, sehet den Sohn. Er stand in Israel unter dem Panier und unter dem Lagerzeichen des Wassermannes. Und zwar des Wassermannes, der einen Krug trug, und aus diesem Krug strömten zwei Wasserströme. Wir denken hier an Johannes 7, wo Jesus gesagt hat, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Es trinke, wer an mich glaubt. Und dieses sagte er von dem lebendigen Wasser des Heiligen Geistes, das von ihm, dem wahren Menschensohn, mit dem Antlitz des Menschen fließen werde, das von seinem Leibe in die Welt hineinfließen wird. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass auch die vier Fürstenengel, die Israel kennt, zu diesen Stämmen zugeordnet werden. Im Lagerteil Juda, dem Lager der aufgehenden Sonne, Uriel, mein Licht ist Gott. Im Lagerteil Ephraim, dem Lager der untergehenden Sonne und des Kreuzes Jesu, Raphael, Gott heilt. Gott heilt den Schaden seines Volkes durch den Tod Jesu. Und im Lagerteil Rubens, gemeinsam mit Gad und Simeon, Michael, jener Engelfürst, den wir aus dem Propheten Daniel kennen, wer ist wie Gott? Und dann gehen wir nach Norden und wir finden dort oben den Hauptstamm Dan, verbunden mit Naphtali und Asser, im Zeichen des Adlers und mit dem Adlerangesicht. Des Adlers, der einen alles umfassenden Horizont hat, der eine Höhenperspektive ohnegleichen hat und einen klaren Zielflug und zielorientierten Flug. Der Adler ist das Zeichen des Gottessohnes, seiner Hoheit und seiner Herrlichkeit. Die Juden rechneten zu diesem Lagerteil im Norden des Heiligen Lagers den Fürstenengel Gabriel, zu Deutsch Held Gottes. So schildern uns sowohl die Angesichter der Cheruben als auch die vier Paniere der vier Lagerteile Israels die Herrlichkeit Jesu, von verschiedenen Seiten beschaut. Aber im Zentrum dieses Zeugnisses steht das unausforschliche Heiligtum. Und wir lesen es ja bei Paulus von jener unausforschlichen Christusherrlichkeit, die alle Erkenntnis weit überragt und die wir nur zusammen mit allen Heiligen erkennen können. Jene Höhe und Breite und Tiefe und Weite und Länge der Liebe Gottes in Christus Jesus geoffenbart. Wir haben noch ein wenig Zeit an der Stunde, die wir hier gewohnt sind. Und ich möchte zum Abschluss etwas weitergeben, das ich bei einem englischen Ausleger gefunden habe und mit viel Freude gelesen habe. In den angelsächsischen Ländern gibt es ja viel mehr biblizistische und evangelikale Literatur, die das Studium der Heiligen Schriften im Auge hat und nicht nur immer eine sofortige persönliche Erbauung. Beides ist wichtig. Wir brauchen die persönliche Nutzanwendung des Wortes Gottes auf unser Leben, auf unsere Verpflichtung, auf unsere Nachfolge. Aber wir brauchen auch das sorgfältige Studium der Heiligen Schriften, damit wir hineindringen in den ganzen Ratschluss Gottes und in die Tiefe und Höhe und Weite und Länge der Liebe Gottes. Dieser Forscher hat als Gleichnis für die vier Evangelien die Bestandteile des heiligen Salböls herangezogen. Christus, der Messias, heißt ja zu Deutsch der Gesalbte, der von Gott gesalbt worden ist. Öl ist ja ein Bild für die Fülle des Geistes. Er ist der wahre König, er ist der wahre Priester, er ist der wahre Prophet. In Israel wurden ja die Könige, die Priester und die Propheten mit diesem heiligen Salböl gesalbt, das nach geheim gehaltenen Rezepten des Gesetzes nur von dem hohen Priester hergestellt werden durfte und das das Amtssiegel des hohen Priesters tragen musste. Es durfte bei Todesstrafe nicht nachgeahmt werden. In Olivenöl wurden vier Bestandteile aufbewahrt, aufgelöst und auf diese Weise vor der Verderblichkeit geschützt. Und zwar waren dies die Myrrhe, Cinnamon oder Zimt, Kalamus oder Würzrohr, Cassia, ein anderes Gewürz. Und zwar von Myrrhe und Cassia je 500 Gramm, von Cinnamon und Kalamus nur je 250 Gramm. Die Myrrhe kennzeichnet ja das bittere Leiden. Wir haben soeben gehört von den drei Magiern, die nach Jerusalem gekommen sind, um den neugeborenen König der Juden zu suchen. Und die Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht haben. Sie haben den Messias-König gesucht, von dem es einmal heißt, sein Name ist selbst ausgeflossene Myrrhe. Jene selbst ausgeflossene Myrrhe, die aus dem Myrrenstrauch von selbst als Harz herausfließt, ohne durch Baumschnitte gewonnen zu werden, das war die wertvolle Myrrhe, die eigentlich zur Herstellung des heiligen Salböls nur verwendet werden durfte. Wir sehen in jener Myrrhe, in jenem freiwilligen, selbst ausgeflossenen, spontanen Leiden und in dieser spontanen Leidenswilligkeit des Königs Jesus wiederum das Matthäusevangelium nachgebildet oder vorgebildet, je nachdem, wie wir wollen. Dann nehme ich schon einmal vorher das vierte Gewürz, Cassia, zu Deutsch nach dem hebräischen Wort niederbeugen, bücken oder erniedrigen. Wir denken hier an den Weg der Herrlichkeit Gottes, jener Herrlichkeit, die sich schwer gemacht hat und die herniedergekommen ist. Das hebräische Wort für Herrlichkeit, Kavod, heißt ja schwer machen, sich niederbeugen. Wir denken hier daran, dass in Philipper 2 geschrieben ist, dass der Sohn Gottes, der in Gleichgestalt des Vaters war und der die Herrlichkeit des Vaters trug, diese Gottesebenbildlichkeit und Gottesherrlichkeit nicht wie einen Raub festhielt, sondern sich selbst ausgeschüttet hat und sich selbst dahingegeben, preisgegeben und entleert hat und in Gestalt eines Menschen gekommen ist. Dass er gehorsam wurde, bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Das ist die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, geschildert von Johannes. Der Weg des ewigen Wortes, des ewigen Logos vom Vater. Herein in unseren dunklen, dem bösen, verfallenen Kosmos. Cassia, zu Deutsch niederbeugen, bücken, erniedrigen. Er hat sich wirklich erniedrigt der Sohn Gottes, durch den alles geschaffen ist, was erschaffen worden ist. Und es ist auch nicht eines, sagt Johannes in seinem ersten Kapitel, das nicht durch seine Vermittlung erschaffen worden wäre. Das sind zwei bittere Bestandteile des heiligen Salböls. Aber nun stehen in der Mitte zwei süße Bestandteile, die auch uns süß sind, die auch Gottes Entzücken bilden. Jeweils nur zu 250 Gramm in diesem Salböl des Messias vertreten. Einmal Zinnamon oder Zimt, in der hebräischen Sprache abgeleitet von Kina und Min, Kina eifernd oder eifersüchtig und Min Form oder Erscheinung, eifersüchtig, eifernd um Gott in seiner ganzen Erscheinung. Steht nicht geschrieben, als Jesus mit der Peitsche die Händler aus dem Tempel hinausgetrieben hat, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen? Und heißt es nicht in Hohelied 8, Vers 6, dass die Liebe Gottes, die in dem Messias erschienen ist, eine Liebe ist, die Feuergluten zu vergleichen ist, gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, und dennoch eine Liebe, die durch diese Gerichte hindurch die Gefallenen heimsuchen will in seine Herrlichkeit. Der Knecht Gottes ist es, der eifert in seiner ganzen Erscheinung, in der ganzen Form seines Dienstes und Lebens um die Ehre Gottes in seinem Sklavendienst. Und dann das dritte, Kalamus oder Würzrohr, eine Parallele zu dem Evangelium des Lukas. Nach dem hebräischen Wort aufrecht stehend, ein Schilfrohr stehend und wachsend in Schlamm und Sumpf, aber aufrecht stehend wie das Würzrohr. Wir denken hier an Jesus, der Fleisch und Blut der Brüder angezogen hat, der in Schlamm und Sumpf unserer Sünde hereingekommen ist, der den Leib der Sünde und des Todes angezogen hat, der aber dennoch um keine Sünde wusste, keine Sünde tat und in dem keine Sünde war. Aufrecht stand er als der Menschensohn, als der wahre Adam, als der letzte Adam, auch vor einem Pilatus, als er dort das Zeugnis ablegte, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit, vom wesenhaften Zeugnis ablege. Und was rief da Pilatus aus? Seht, der Mensch in des Wortes wahrer Bedeutung, Anthropos, auf Deutsch der hinaufgewandt strahlende, der aufrechtstehende, der Antlitz in Antlitz Gott gegenübersteht, der Sohn Adams, der Sohn des Menschen in der Würde, Heiligkeit und Aufrichtigkeit seines Wesens und seines Reiches. Ich möchte damit für heute schließen, ich möchte noch einmal unseren Blick hinrichten auf unseren gottgesalbten Messias, dem König, dem Priester und dem Propheten, dem König, dem Sklaven Gottes, dem Menschen oder letzten Adam und dem gottgesandten Sohn in der Gleichnis, in der Gleichheit des Vaters, dargestellt in einer wunderbaren Weise durch die vier Evangelien, durch die vier Momentaufnahmen seiner Herrlichkeit. Und vielleicht wird es uns auch durch dieses Zeugnis wieder einmal wichtig, diese vier Evangelien neu zu studieren, zu lesen und zu lernen und das Wesen Jesu in uns aufzunehmen. Denn wir haben nicht nur den Christus gelernt durch die Apostel, es muss sich auch als Wirklichkeit erweisen in dem Jesus. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte mich zunächst noch einmal entschuldigen dafür, dass ich das Thema etwas missverständlich formuliert habe. Es hätte ja eigentlich lauten müssen, die Herrlichkeit Jesu nach den vier Evangelien. Aber da ich weiß, dass ihr vergebungsbereit seid und dass ihr das ganze Wort Gottes liebt, nicht nur einzelne Punkte, bin ich gewiss, dass ihr darüber hinwegsehen werdet. Ich möchte den heutigen Dienst beginnen mit einem Wort aus Hiob 11. Hiob 11, Vers 7 und folgende. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Eigentlich bis zur äußersten Grenze des Allmächtigen gelangen. Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Offensichtlich hat der große Rabbiner des Alten Testamentes, der Apostel Paulus, dieses Wort gekannt. Er hat es aufgegriffen in Epheser 3, Vers 14 bis 20. Allerdings weniger, um die Unergründlichkeit Gottes darzulegen, als die hervorragende Tatsache, dass wir dieses unergründliche Wesen Gottes, Vermöge des Heiligen Geistes erkennen können, zusammen mit allen Heiligen. Ich möchte dieses kostbare Wort aus Epheser 3 lesen, von Vers 14 an. Aus diesem Grunde beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, oder indem die Liebe eure Wurzel und euer Baugrund sei, damit ihr völlig zu erfassen vermöget, was ein Hiob nicht konnte, damit ihr völlig zu erfassen vermöget, gemeinsam mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei. Das heißt, die vier Dimensionen der Liebe Gottes. Und zu erkennen, die aller Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget, bis hin zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maßstäbe mehr, dessen, was wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirksam ist, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Paulus spricht hier von der Breite, von der Länge, von der Tiefe und von der Höhe der allumfassenden Liebe Gottes. Wir haben schon einmal in einem anderen Dienst darauf hingewiesen, dass diese Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes auch dargestellt wird in dem Gekreuzigten. Vorgebildet in jenem eigenartigen Passakreuz, das dargestellt wird durch Israel bei seinem Auszug aus Ägypten, in dem nämlich die Israeliten das Blut des geschlachteten Lammes an den Oberbalken der Türe strichen, an die beiden Seitenpfosten der Türe und auf die Türschwelle gossen bei der Schlachtung des jungen Widders, der geschächtet wurde. Und so haben wir dargestellt in einer wunderbaren Weise das Passakreuz, den Gekreuzigten selbst, das dornengekrönte Haupt, die Höhe der Liebe Gottes, seine ausgestreckten Hände, die beiden Seitenpfosten, die Weite oder Breite und die Länge der allumfassenden Liebe Gottes, und dann die Tiefe der Liebe Gottes, die Türschwelle, seine angenagelten Füße. Wenn wir dies verbinden, dann ergibt sich ein Kreuz. Mit diesem Wort von der Breite, von der Länge, der Tiefe und der Höhe der Liebe Gottes hat Paulus vier Dimensionen im Auge. Einmal die Breite des Kosmos, den Raum des erschaffenen Weltenalls. Dazu gehören auch die irdischen, die Erdenbewohner, die in Philipper 2 genannt werden. Diese Breite oder Weite des Kosmos, diese Weite der Welt, wird nun dargestellt in besonderer Weise durch den Evangelisten Lukas, der, wie wir gestern Abend sahen, den Weltenheiland und Menschensohn, schaut sonderlich in seiner Bedeutung, in seinem Heilandswerk für die Völker und für die Nationen. Die Lichtesmission des Messias Jesus in die Völkerwelt hinein. Die Länge der Liebe Gottes, die Länge ist die Dimension der Zeit. Und mit diesem Wort wird der Heilsplan Gottes umschrieben. Der wunderbare Heilsplan Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ziel dieses Heilsplanes ist ja nach den Propheten der Messias König in seinem Reiche. Einmal abgesehen von dem Geheimnis der Gemeinde seines Leibes. Und diesen Heilsplan, diese Erfüllung der Propheten des alten Bundes in dem Messiaskönig, schauten wir in besonderer Weise dargestellt in dem Evangelisten Matthäus, der von dem König berichtet, dem erwarteten König des Reiches, dem, der die Prophetenvorverheißung erfüllt, so wie wir es auch vorhin gelesen haben. So dann die Tiefe der Liebe Gottes. Die Tiefe, so hörten wir bei Hiob, hat es zu tun mit dem Scheol, dem Totenreich, mit den Gerichten Gottes, aber auch mit den Gerichteten. Alle sind sie umschlossen von der Liebe Gottes, unausweichlich eingeschlossen, wie Karl Barth einmal gesagt hat. Es gibt keinen, der in diese Liebe Gottes nicht eingeschlossen wäre. Und es gibt nur einen Ausweg aus dem Gericht und aus den Gerichten, indem man durchbricht zu dieser Liebe Gottes, zu dieser Tiefe, die auch umschlossen ist von der Liebe Gottes, gehören die Unterirdischen nach Philipper 2. Wenn wir an die Tiefe der Liebe Gottes denken, werden wir wieder erinnert an jenen Sklaven Jehovas, der in schauriger Tiefe das Höchste vollendet hat, wie wir singen, und von dem Markus Zeugnis ablegt, von dem Gottesknecht, seiner Erniedrigung und seinem gewaltigen Werk auf Erden. Wir haben gestern gelesen, groß ist der Ertrag der Kraft des Stieres, des Sklavendienstes, der durch den Stier abgebildet wird. Und schließlich die Höhe der Liebe Gottes, die Engelwelt und die göttliche Wirklichkeit, jene unerschaffenen Dimensionen der Gotteswirklichkeit, zu denen auch die himmlischen gehören, die Himmelswesen und die ganze unsichtbare Welt. Und hier denken wir an Johannes, der diesen Weg des Sohnes Gottes von der Höhe in die Tiefe geschildert hat, seine Herkunft aus dem unerschaffenen Licht, aus dem unzugänglichen Licht des Vaters. Also in diesen vier Begriffen sind auch die vier Evangelisten in ihrer Herrlichkeitsabbildung des Sohnes Gottes dargestellt und eingeschlossen. Die Breite und die Weite des Kosmos, Lukas, der den Menschensohn schildert, die Länge des Heilsplanes und die Erfüllung dieses Planes durch den König Messias, dargestellt von Matthäus, die Tiefe der Gerichte Gottes und die Tiefe auch der Erniedrigung des Sohnes Gottes, dargestellt von Markus, der den Sklaven Jehovas schildert, und die Höhe der Liebe Gottes, dargestellt von Johannes, der die Herkunft des Sohnes Gottes aus der allerhöchsten Höhe uns berichtet. Nun möchte ich heute Morgen einmal anhand eines Wortes aus den Sprüchen die Dinge noch ein wenig vertiefen und darstellen. Da werden wir zugleich sehen, dass unverstandene Worte Gottes, wenn wir uns darum bemühen, oft aufblühen zu einer herrlichen prophetischen Schönheit. Aber dazu eine Vorbemerkung. In Prediger 4,9 heißt es einmal, zwei sind besser dran als einer. Denn wenn einer fällt, hilft der andere seinem Genossen wieder auf. Ich habe schon manchen jungen Leuten, die mir eine Heiratsannonce geschickt haben, dieses Wort geschrieben und habe ihnen gesagt, das klingt zwar sehr prosaisch beim Beginn einer Ehe, aber es ist nicht zuletzt der tiefe Sinn einer in Christus geheiligten Ehe. Diese Gemeinschaft, diese Partnerschaft, die auch darin besteht, dass einer den anderen, wenn er fällt, wieder zurechthilft, wieder aufhilft. Das ist etwas Wunderbares, wenn zwei Menschen in dieser Gemeinschaft zusammen leben dürfen. Jesus treibt die Dinge etwas weiter voran. Er treibt die 2 zur 3. Wenn er sagt, wenn 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Oder jedes Zeugnis, auch in Israel nach dem Gesetz, musste bestätigt werden aus 2er oder 3er Zeugenmund. Die 2 zielt auf die 3. Gibt es nun auch einen Schriftzusammenhang, wo die 3 hinzielt auf eine 4? Die 4 würde uns ja interessieren im Zusammenhang mit den 4 Evangelien. Und dazu lesen wir Sprüche 30, Vers 18 bis 20. Und dieser Ausspruch gehört zu den Worten Agurs, des Sohnes Jakes. 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind, und 4, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Wieso stellt der Verfasser dieses merkwürdigen Wortes die 3 zunächst einmal hin, um sodann die 4 in besonderer Weise abzuheben? Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, die 3 zielen auf eine 4. Denn die ersten 3 sind zwar auch Wege, aber sie hinterlassen keine bleibende Spur, trotz einer wunderbaren Steuerung. Da haben wir den Weg des Adlers am Himmel, wahrhaftig wunderbar. Ich habe im Schweizer Nationalpark einmal ein Adlerpaar, ein Steinadlerpaar beobachten dürfen. Und wer das einmal gesehen hat, wie diese Adler dann in allerhöchster Höhe ihre Kreise ziehen, sie haben ja einen fantastischen Fernblick, ein Auge, das unserem weit überlegen ist. Wie sie dort oben in den Aufwinden segeln, scheinbar mühelos, und wie sie dann plötzlich herabschweben, um dann auf ihrem Horst sich niederzulassen, ihre Jungen zu füttern, kann man schon sagen, der Weg des Adlers am Himmel ist wunderbar. Aber wenn der Adler dann verschwunden ist in seinem Felsenhorst, hinterlässt er keinen Kondensstreifen am Himmel, keine bleibende Spur. So ist es auch bei den anderen Bestandteilen von den ersten 3. Der Weg einer Schlange auf dem Felsen, auch der ist wunderbar. Wir stellen uns einmal eine steile, glatte Felsenplatte vor und sehen darüber eine Schlange hinweg gleiten. Es ist ja erstaunlich, wie die Schlange, die ja ein Seitenwinder ist, aufgrund der Plättchen ihrer Haut in der Lage ist, auf einer solchen steilen, glatten Felsenplatte sich doch zu bewegen und hinüberzukommen, ohne eine größere Bodenhaftung zu haben, als lediglich vermittels ihrer Hornschuppen, der Hornschuppen ihrer Haut. Aber so wunderbar dieser Weg der Schlange auf dem Felsen ist, wenn sie hinübergekommen ist und im Gebüsch verschwindet, hinterlässt sie keine bleibende Spur. Auch der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere ist wunderbar für einen Israeliten. In besonderer Weise, die Israeliten waren ja ein Landvolk und haben mit der Seefahrt niemals viel im Sinn gehabt. Ein Jude hat sich immer vor der Schifffahrt gefürchtet. Deshalb ist in der Bibel so selten davon die Rede. Und damals, als man noch keine nautischen Geräte hatte, weder einen Kreiselkompass noch Radar, als man sich auf den Schiffen der Antike noch orientieren musste an den Sternen, da war es schon wunderbar, wenn ein Schiff etwa durch das Mittelmeer seinen Weg fand. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres ist wunderbar. Wenn es dann ans Ziel kommt, kann man nur sagen, Halleluja, Amen, und erleichtert das Schiff verlassen und den heimatlichen Boden betreten. Aber auch dieses Schiff hinterlässt keine bleibende Spur im Herzen der Meere. Aber der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, auch der ist wunderbar. Auch wenn man ihn heute mehr und mehr in einer abscheulichen Weise mit sexuellen Dingen umzugehen, und das beginnt bereits in der uns verordneten Aufklärung der ersten 4 Schuljahre, diesen Weg herabwürdigt. In Gottes Augen ist er wunderbar. Und Gottes Wort spricht in einer überaus sachlichen, nüchternen Weise von diesen Verhältnissen, betont aber auch die Geheimnisse des werdenden Lebens, etwa im Psalm 139. Aber dieser vierte wunderbare Weg wird nun hervorgehoben, denn der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau hinterlässt eine bleibende Spur, nämlich das Kind. Hier wird neues Leben gezeugt, neues Leben geboren. Und deshalb ist in Gottes Wort dies in einer solchen Weise gesagt: 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind, und 4, die ich nicht erkenne. Die 4 wird in besonderer Weise herausgehoben. Hier ist von Wegen die Rede. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Wege sind in der Heiligen Schrift Symbole für Gottes Heilsgeschichte. Moses war einmal tief erschüttert, sodass er diese ganze Sache mit Israel am liebsten aufgegeben hätte. Er war nahe daran, als Gott ihn auf die Probe stellte und als er zu ihm sagte: Moses, soll ich dieses Volk vernichten? Nach dem Götzendienst mit dem goldenen Baalskalb, mit dem goldenen Baalsstier. Soll ich dich und deine Nachkommen zu einem neuen Gottesvolk gestalten? Er war damals in tiefer Not und in tiefer Verzweiflung. Und da hat er nach 2. Mose 33 2 Dinge gesagt. Herr, der du gesagt hast, dass du mich im Namen erkennst, lass mich doch deine Wege wissen. Das heißt, gib mir doch einen prophetischen Überblick über deine wunderbare Heilsgeschichte, über deinen Heilsplan, über deine Absichten, dein Wesen und deine Ziele, auch mit dem Volke Israel und mit aller Welt. Und wir haben heute Morgen gesagt, als wir zusammen saßen, wenn einmal die Katastrophen der Endzeit völlig über uns hereinbrechen werden, dann werden wir mit einer gefühlsbetonten Frömmigkeit, mit einer Erlebnisfrömmigkeit nicht mehr durchkommen. Wir werden an Gott verzweifeln. Dann wird es nicht mehr nur regnen über Böse und Gute, dann wird nicht mehr nur die Sonne scheinen über Böse und Gute, sondern dann werden entsetzliche Katastrophen hereinbrechen über Böse und Gute. Und wenn wir dann nicht verankert sind in der Heilsgeschichte Gottes, im Heilsplan Gottes und über die letzten Ziele und Absichten seines göttlichen Wesens Bescheid wissen und verankert sind in diesem Plan Gottes, dann werden wir irre werden. Lass mich doch deine Wege wissen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Bitte. Und zugleich hat er gesagt, lass mich doch, o Herr, deine Herrlichkeit schauen, deine Wesensherrlichkeit. Zwei Bitten, die wir immer wieder beten sollten, auch in unserem persönlichen Gebet, damit der Herr uns seinen Heilsplan aufschließt und damit der Herr uns sein göttliches Wesen immer mehr aufschließt durch den Geist der Offenbarung und der Hüllen hinwegnahme. Und dann ist der Herr an ihm vorübergegangen und er durfte ihm hinterher schauen und durfte seine Herrlichkeit, seine Wesensherrlichkeit schauen und hören, indem Jehova selbst seinen 26-fachen Yahweh-Namen, Jehova-Namen, vor ihm ausrief. Das war für Moses die Lösung. Lass mich deine Wege wissen. Es ist letztlich der heilsgeschichtliche Weg des Christus durch die Zeiten hindurch. Und von diesem Wege ist geschrieben in Sprüche 4, Vers 18, der Weg des Gerechten, und es ist ja nur einer, der gerecht ist vor dem lebendigen Gott, der Weg des Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, das immer heller leuchtet bis hin zur vollen Tageshöhe, wo dann die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Strahlen der Heilung, das Kommen Jesu, um den Tag seines Reiches zu eröffnen. Und Sprüche 16, Vers 7 sagt von diesem Gottesmann, von diesem letzten Adam, wenn eines Mannes Wege Gott wohlgefallen, die heilsgeschichtlichen Wege des Christus, dann macht Gott auch seine Feinde mit ihm zum Friedensschluss bereit. Und das wird einmal geschehen, dass sich auch die Feinde Christi beugen werden vor ihm und aller Zungen bekennen werden. Allherr ist Jesus der Messias, Kyrios Jesus Christos, und ihre Knie beugen zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Von solchen Wegen ist hier die Rede. Und ich möchte doch einmal die Frage stellen, ob dieses Wort aus Sprüche 30 überhaupt in die Bibel gekommen wäre, wenn es nur eine naturbiologische Bedeutung hätte. Wenn es also nur vom Adler im Schweizer Nationalpark und von der Kreuzotter auf irgendeiner Steinplatte und von der christlichen Seefahrt im Herzen der Meere reden würde und von dem Wege eines verheirateten jungen Paares. So wunderbar, wie das auch natürlich ist, Gottes Wort hat auch eine natürliche Bedeutung, so hat dieses Wort außerdem noch eine prophetische, heilsgeschichtliche Bedeutung. Und wir wollen uns dies eröffnen lassen, um dann im Schluss der Stunde sagen zu können, als solche, die geöffnete Augen haben, Gottes Wege sind wunderbar. Das Erste. Wunderbar ist der Weg des Adlers am Himmel. Wir sahen gestern schon in dem Adler, auch im Zusammenhang mit den Abbildungen auf alten Evangeliumsbüchern, den Weg des Sohnes Gottes vor seiner Menschwerdung beschrieben, so wie dies in klassischer, unüberbietbarer Weise Johannes der Evangelist nicht nur in seinem ersten Kapitel tut. Der Adler mit seinem alles umfassenden Zielblick, mit seiner Zielorientierung, mit seinem Horizonte überschauenden Blick, mit seinem Höhenflug, aber auch mit seinem Herabstürzen und Herabschweben zur Erde. Und da sehen wir den Sohn Gottes in der Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, vor Grundlegung der Welt. Ich bitte das zu beachten. Jenes Wort in Johannes 17, wo der Sohn Gottes sagt, Vater, nun verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. dann sagt er nicht, die ich bei dir hatte vor der Menschwerdung. Offensichtlich hatte der Sohn Gottes die volle, ungebrochene, Gott wesensgleiche Herrlichkeit nur bis zur Erschaffung der Welten. Schon die Erschaffung der Welten durch den Sohn Gottes bedeutete für ihn in gewisser Weise eine Erniedrigung und einen Herrlichkeitsverlust. Denn Offenbarung Gottes gibt es nur auf dem Wege der Erniedrigung, der Herrlichkeitsminderung. Und das hebräische Wort für Offenbarung, für Herrlichkeit vielmehr, das Wort Kabod, heißt ja eigentlich schwer werden, sich erniedrigen, um herunterzukommen. Der Sohn Gottes war vor der Erschaffung der Welten im unzugänglichen Licht des Vaters als das Gegenüber seiner Liebe. Er, der Logos, das Wort Gottes, war auf den Vater hingewandt. So lesen wir es in Johannes 1. Ein unablässiger Strom des Lichtes, der Liebe, des Geistes und des Lebens floss zwischen dem Wesen des Vaters und dem Wesen des Sohnes in einem glückseligen Wesensaustausch hin und her. Und das erfüllte die Ewigkeiten oder Äonen vor der Erschaffung des Kosmos. Diese glückselige Liebesgemeinschaft des Vaters mit dem Sohn, der dann aus der allerhöchsten Höhe herabkam in unser Dunkel. Ich möchte doch einmal einige Verse aus Johannes 1 lesen, um diesen Adlerweg des Sohnes Gottes, der uns im Evangelium des Johannes geschildert wird, noch ein wenig deutlicher zu machen. Johannes 1, im Urbeginn war das Wort, der Logos, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Urbeginn bei Gott oder auf Gott hingewandt. Prostonteon heißt auf Gott hingewandt. Alles oder das All wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, das heißt ohne das Wort Gottes, ohne den Logos Gottes, ohne den Christus Gottes, wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben wie eine Quelle. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann in Vers 10, er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, die Befugnis, Kinder Gottes zu werden, denen, die an den Namen dessen glauben, der nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Ihr werdet bemerkt haben, dass ich den Text ein wenig anders gelesen habe. So lautet er in einer wichtigen Handschrift des Grundtextes. Da ist dies bezogen auf den Sohn Gottes, der nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern unmittelbar aus Gott geboren ist. Wir sind beides. Wir sind beides. Wir sind auch aus dem Willen des Mannes geboren und aus dem geblüht. Wir sind aber auch, wenn wir Glauben haben und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, aus Gott geboren. Und dann, und das Wort wurde Fleisch und schlug sein Zelt auf unter uns. Nach der englischen Übersetzung, er tabernakelte unter uns. Das heißt, er schlug sein Stiftszelt, die Stiftshütte seines Heiligtums, seines heiligen Leibes unter uns auf. Wir sahen das gestern im Lager Israels. Und wir haben seine Herrlichkeit bewundernd angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit, voller göttlicher Wirklichkeit und Wesenhaftigkeit. Und Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum, den Messias, geworden. Durch Jesum Christum. Und dann nach den besten Handschriften des Grundtextes. Niemand, also auch Moses nicht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Gott, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn uns kundgemacht. Also auch schon im Alten Testament, im Alten Bund, als der Jehova, in dem der Name des Vaters ist. Nun sehen wir diesen wunderbaren Weg des Sohnes Gottes aus der Höhe in die Tiefe, dem Adler gleichend, der herabschwebt oder herabstürzt. Und das ist auch schon im Alten Testament zuvor verheißen. Ich möchte dazu im selben Kapitel 30 das eigenartige Wort lesen. Kapitel 30 der Sprüche von Vers 4 an. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Dieses Wort verwendet ja dann Paulus, der Schriftgelehrte des Alten Testamentes, in Epheser 4, wo er von Christus als dem Hinaufgestiegenen redet, der über alle Himmel sich erhöht hat, und dem, der sich zuvor erniedrigt hat bis in die allerletzten Tiefen. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes? Weißt du es? Hier erscheint bereits der Sohn Gottes.